Lebensgeist grinste breit. Er hielt sie immer noch bei der Hand, als er sie durch das Tor in das Dorf zog. »Willkommen in Neu-Elantris, Sarene. Alles, was ihr bisher angenommen habt, ist nicht länger gültig.«
»Das sehe ich selbst.«
Eine untersetzte Elantrierin, deren Kleid eine Mischung kraftvoller Grün- und Gelbtöne aufwies, kam auf sie zu. Sie beäugte Sarene kritisch.
»Ich glaube nicht, dass wir etwas in Ihrer Größe haben, Lord Lebensgeist.«
Lebensgeist lachte, während er Sarene von Kopf bis Fuß musterte. »Tut euer Bestes, Maare«, sagte er und ging auf ein niedriges Haus seitlich des Tores zu. Die Tür stand offen und Sarene konnte im Innern reihenweise Kleidung erkennen, die an Haken hing. Auf einmal wurde sie sich ihrer eigenen Kleidung bewusst, und es war ihr peinlich. Das weiße Gewand war bereits voll Schleim und Dreck.
»Kommt, Schätzchen«, sagte Maare und führte sie zu einem zweiten Haus. »Sehen wir einmal, was sich da machen lässt.«
Nach einer Weile hatte die mütterliche Frau ein Kleid gefunden, das Sarene mehr oder weniger passte, oder vielmehr einen blauen Rock, der lediglich die Hälfte ihrer Schenkel den Blicken preisgab, und dazu eine knallrote Bluse. Es gab sogar Unterwäsche, die jedoch ebenfalls aus bunten Stoffen bestand. Sarene beklagte sich nicht. Alles war besser als ihr schmutzbeflecktes Gewand. Nachdem Sarene sich umgezogen hatte, betrachtete sie sich in dem großen Spiegel, der sich in dem Zimmer befand. Die Hälfte ihrer Haut war immer noch fleischfarben, aber das ließ die dunklen Flecken nur noch auffälliger werden. Sie nahm an, dass ihre Haut mit der Zeit den Fleischton verlieren und grau werden würde, wie die der anderen Elantrier.
»Moment mal«, sagte sie zögerlich, »woher stammt der Spiegel?«
»Es ist kein Spiegel, Schätzchen«, antwortete Maare, die suchend nach Strümpfen und Schuhen wühlte. »Es ist ein flacher Stein, eine Tischplatte, glaube ich, um den man dünne Stahlbleche gewickelt hat.« Als Sarene genauer hinsah, erkannte sie die Linien, an denen die einzelnen Stahlbleche überlappten. Alles in allem gab das Ding einen beachtlichen Spiegel ab. Der Stein musste äußerst glatt sein.
»Aber woher?«
Sarene brach ab. Sie wusste ganz genau, woher sie derart dünne Stahlbleche bekommen hatten. Sarene hatte sie ihnen selbst geschickt und wieder einmal geglaubt, Lebensgeist an der Nase herumgeführt zu haben, nachdem er mehrere Bleche als Teil seines Bestechungsgeldes gefordert hatte. Maare verschwand kurz und kehrte dann mit Strümpfen und Schuhen für Sarene zurück. Nichts davon passte farblich zu ihrem Hemd oder ihrem Rock.
»So, hier«, meinte die Frau, »ich musste rüber und bei den Männern klauen gehen.«
Sarene errötete, als sie die Kleidungsstücke entgegennahm.
»Keine Sorge, Schätzchen«, sagte Maare lachend, »ist doch klar, dass ihr große Füße habt. Domi weiß, dass ihr unten mehr braucht, um bei der Länge nicht das Gleichgewicht zu verlieren. Ach, und hier ist noch etwas.«
Die Frau hielt ein langes, schalartiges Tuch empor.
»Für euren Kopf«, sagte Maare und deutete auf ein ähnliches Tuch, das sie um den Kopf gewickelt trug. »Das hilft uns, nicht an unsere Haare zu denken.«
Sarene nickte dankbar. Sie griff nach dem Schal und wickelte ihn sich um den Kopf. Lebensgeist wartete draußen auf sie. Er trug eine rote Hose und ein gelbes Hemd. Er lächelte, als sie zu ihm trat.
»Ich komme mir vor wie ein närrischer Regenbogen«, gestand Sarene, die auf das Farbenspiel hinabblickte.
Lebensgeist lachte. Dann griff er nach ihrer Hand und führte sie tiefer in die Stadt. Unwillkürlich begutachtete sie seine Körperlänge.
»Er ist groß genug für mich«, dachte sie beiläufig, »wenn auch nur knapp.«
Als ihr bewusst wurde, was sie tat, verdrehte sie die Augen. Um sie her lag die Welt in Scherben, und sie hatte nichts Besseres zu tun, als den Mann neben ihr abzuschätzen.
»Gewöhnt man sich daran, dass wir wie Seekarfinken im Frühjahr aussehen«, sagte er gerade. »Die Farben machen einem nicht mehr allzu viel aus, wenn man sie erst einmal eine Zeit lang getragen hat.« »Ja, nach der dumpfen Eintönigkeit von Elantris finde ich sie ganz erfrischend.«
Im Gehen erzählte Lebensgeist ihr von Neu-Elantris. Es war nicht sehr groß, vielleicht 50 Gebäude insgesamt, aber diese Kompaktheit verlieh der Stadt ein Gefühl der Einheit. Obwohl es nicht viele Menschen geben konnte, höchstens 500 oder 600, schien um sie her immer rege Betriebsamkeit zu herrschen. Männer arbeiteten auf Mauern oder Dächern, Frauen nähten oder putzten, selbst Kinder liefen durch die Straßen. Es war ihr niemals in den Sinn gekommen, dass die Schaot nicht nur Erwachsene, sondern auch Kinder ereilte. Alle grüßten Lebensgeist, als er vorüberging, lauthals und mit einem freundlichen Lächeln. In ihren Stimmen schwang echte Anerkennung mit, die einen Grad an liebevollem Respekt verriet, den Sarene fast noch nie einem Anführer gegenüber beobachtet hatte. Selbst ihr Vater, der generell sehr beliebt war, hatte seine Andersdenkenden. Natürlich war es bei einer so kleinen Bevölkerung leichter, aber sie war dennoch beeindruckt. Da kamen sie an einem Mann vorbei, dessen Alter sich, wie gewöhnlich bei den Elantriern, nicht von seinem Gesicht ablesen ließ. Der Mann saß auf einem Steinblock. Er war klein und hatte einen gewaltigen Bauch, und er grüßte nicht. Seine Unaufmerksamkeit war allerdings kein Zeichen von Unhöflichkeit, sondern er war nur ganz und gar auf den kleinen Gegenstand in seiner Hand konzentriert. Mehrere Kinder standen um den Mann und beobachteten mit begierigen Blicken, wie er vornübergebeugt arbeitete. Als Arene und Lebensgeist vorübergingen, hielt der Mann einem der Kinder den Gegenstand entgegen. Es war ein wunderhübsch gemeißeltes Steinpferdchen. Das Mädchen klatschte begeistert in die Hände und griff freudig nach dem Kunstwerk. Die Kinder rannten davon, als der Steinmetz einen weiteren Stein vom Boden aufhob. Er fing an, den Stein mit einem kleinen Werkzeug zu bearbeiten. Als Sarene seine Finger genauer betrachtete, erkannte sie, worum es sich bei dem Werkzeug handelte. »Einer meiner Nägel«, rief sie, »er benutzt einen der verbogenen Nägel, die ich euch geschickt habe.« »Hm?« fragte Lebensgeist. »Ach ja, ich muss schon sagen, Sarene, wir haben ganz schön lange gebraucht, bis uns eingefallen ist, was wir mit der besonderen Kiste anfangen sollten. Es hätte zu viel Brennstoff verbraucht, sie alle einzuschmelzen, selbst wenn wir die dazu nötigen Werkzeuge gehabt hätten. Diese Nägel haben zu euren ganz besonders listigen Einfällen gezählt.« Sarene errötete. Diese Menschen kämpften in einer Stadt ums Überleben, in der es keinerlei Hilfsmittel gab, und sie war so kleinlich gewesen und hatte ihnen verbogene Nägel geschickt. »Es tut mir leid. Ich hatte Angst, ihr könntet aus dem Stahl Waffen herstellen.« »Ihr habt recht daran getan, auf der Hut zu sein«, sagte Lebensgeist. »Schließlich habe ich euch letzten Endes tatsächlich verraten.« »Ich bin mir sicher, dafür gab es einen guten Grund«, meinte sie rasch. »Ja«, sagte er nickend. »Aber das hat zu dem Zeitpunkt keinen großen Unterschied gemacht, nicht wahr? Ihr hattet recht, was mich betrifft. Ich bin ein Tyrann. Ich habe einem Teil der Bevölkerung Nahrungsmittel vorenthalten. Ich habe unsere Abmachung gebrochen und den Tod einiger wackerer Männer verursacht.« Sarene schüttelte den Kopf. Ihre Stimme nahm einen entschlossenen Ton an. »Ihr seid kein Tyrann. Die Gemeinschaft hier ist der Beweis. Die Leute lieben euch, und es gibt keine Tyrannei, wo Liebe herrscht.« Er lächelte fast, aber seine Augen blickten ohne Überzeugung drein. Dann bedachte er sie mit einem schwer deutbaren Blick. »Nun ja, ich schätze mal, die Zeit eurer Witwenprüfung ist kein kompletter Reinfall gewesen. Ich habe im Laufe jener Wochen etwas sehr Wichtiges dazu gewonnen.« »Die Vorräte?« fragte Sarene. »Die auch.« Sarene hielt inne und sah ihm in die Augen. Dann blickte sie zu dem Steinmetz zurück. »Wer ist das?« »Er heißt Ta'an«, sagte Lebensgeist, »auch wenn ihr vielleicht unter dem Namen Aanden von ihm gehört habt.« »Der Bandenanführer?« fragte Sarene überrascht. Lebensgeist nickte. »Ta'an war einer der besten Steinmetze in ganz Arelon, bevor die Schaot ihn ereilte. Nachdem er in Elantris gelandet war, hat er sich eine Weile selbst vergessen. Letzten Endes hat er aber wieder zu sich gefunden.« Sie überließen den Steinmetz seiner Arbeit und Lebensgeist führte sie durch die letzten paar Teile der Stadt. Als sie an einem Gebäude vorübergingen, das er den Saal der Gefallenen nannte, hielt der Kummer in seiner Stimme sie davon ab, sich danach zu erkundigen. Allerdings sah sie etliche von der Schaot ereilte Seonen ziellos um das Dach schwirren. Dadurch zuckte sie jähe Trauer. »Um Arshe muss es jetzt so stehen«, dachte sie. Sie entsann sich der wahnsinnigen Seonen, die sie gelegentlich durch Elantris hatte schweben sehen. Trotz dieser Erfahrungen
hatte sie die Nacht hindurch gehofft, dass Arche sie finden würde.